The Africa Roundtable, a podcast by the Global Perspectives Initiative.
Technische Innovationen wie künstliche Intelligenz, Satellitentechnologie, Big Data haben eines deutlich gemacht: das Ungleichgewicht des Klimawandels. Stark betroffene Staaten des globalen Südens im Gegensatz zu den aktuell noch weniger betroffenen Staaten des globalen Nordens. Was die Karten leider nicht zeigen, ist das Ungleichgewicht von Verursacher und Folgeträger. Und auch, was es für sie bedeutet, in erneuerbare Energien zu investieren, die industrielle Dekarbonisierung anzutreiben und moderne Werkstoffe einzusetzen. Die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai setzt deshalb einen Fokus auf Technologie und Innovation. Was eine dieser technischen Innovationen, nämlich die Erdbeobachtung durch Satelliten, für mehr globale Gerechtigkeit tun können, besprechen wir zum Ausklang der diesjährigen Klimakonferenz der Vereinten Nationen heute mit einem, der seine Satelliten nach Afrika ausgerichtet hat.
Mein Name ist Martin Polak. Ich arbeite seit über 6 Jahren für das amerikanisch-deutsche Raumfahrtunternehmen Planet Labs. Und bei Planet Labs leite ich das Geschäft für öffentliche Auftraggeber in Middle East, Europe und Afrika.
Herzlich willkommen bei The Africa Roundtable, der Podcast mit Danilo Höpfner. Herr Polak, wie können denn Satellitendaten dazu beitragen, den Klimawandel zu messen und dadurch auch sich in Zukunft besser auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten?
Also Satelliten haben erstmal die Eigenschaft, wie keine andere Messmethode, dass sie um die Erde fliegen können, ohne auf Ländergrenzen achten zu müssen. Das heißt, sie fliegen um die Erde in einer atemberaubenden Geschwindigkeit und können dadurch natürlich in einer unglaublich kurzen Zeit unglaublich viele Informationen sammeln. Ja? Und die Satelliten, die heute um die Erde fliegen, da gibt es sehr viele verschiedene Arten von Satelliten, aber die haben zum Beispiel auch gemein, dass sie unglaublich hochentwickelte Sensoren haben, um aus dieser Entfernung, ja, also aus meistens, ich sage jetzt mal 500 Kilometern Höhe, halt diese Informationen von der Erdoberfläche zu sammeln. Und was man da messen kann, das sind unglaublich unterschiedliche Dinge. Also das fängt erstmal beim Wetter an, bei der Atmosphäre, aber auch bei der Emission von Gasen zum Beispiel. Das heißt, man kann punktuell Methanemissionen messen und auch visualisieren, ja, was ein erster Schritt ist, erstmal zum Beispiel, um diese Emissionen zu reduzieren. Aber man kann zum Beispiel auch die Vitalität von Pflanzen aller Art ermitteln. Man kann Baumarten bestimmen. Man kann zum Beispiel das Fällen von Bäumen, also illegale Abholzung, kann man in Regenwäldern, also auf Baumlevel bestimmen und so weiter. Ja? Also man kann die Bodenfeuchte und die Bodentemperatur messen und man kann auch Bevölkerungen abschätzen. Das heißt, man kann jetzt nicht einzelne Menschen sehen, aber man sieht zum Beispiel, wo welche Art von Behausungen errichtet sind, wo es Siedlungen und so weiter gibt und daraus zum Beispiel auch Rückschlüsse auf diese Bevölkerung ziehen. Und diese Informationen zusammengenommen, die kann man dazu hernehmen, um natürlich erstmal sehr viel genauer als mit jeder anderen Methode bevorstehende Klimakatastrophen zu erkennen, ja. Und wenn man diese erkennt, dann kann man natürlich auch Aktionen daraus ableiten. Das heißt, was kann ich in der Zeit, die mir noch bleibt, tun, um zum Beispiel Schaden abzuwenden, ja. Und wenn man das ein bisschen längerfristig betrachtet, dann sind das natürlich auch die gleichen Informationen, die einen dazu befähigen, mehr Resilienz insgesamt aufzubauen. Übrigens kann man auch mit Satellitendaten eine viel bessere Abgrenzung vornehmen zwischen dem, was sind jetzt tatsächlich Phänomene, also Wetterphänomene, die durch den Klimawandel verursacht wurden, und versus Klimaphänomene, die man vielleicht als historisch normal betrachten würde.
Das waren jetzt ganz viele auch wichtige Informationen gleich zu Beginn. Wenn Sie das in 2-3 Sätzen zusammenfassen würden, was heißt das?
Also das heißt, zusammengefasst kann man sagen, mehr Echtzeitinformationen erlauben präzisere Vorhersagen von Ereignissen und diese wiederum erlauben eine Schadensbegrenzung und dann wiederum den Aufbau von Klimaresilienz, aber auch Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels.
Nun zeigen die Satellitendaten ja durchaus deutlich das Ungleichgewicht des Klimawandels zwischen den Ländern des globalen Nordens, also den Verursachern, und des globalen Südens, also den Folgeträgern auf. Inwiefern könnte das eine Chance sein für den afrikanischen Kontinent?
Unser Chief Impact Officer, Andrew Zolli, ist unter anderem Wissenschaftler und Resilienzforscher, also Resilienz von Bevölkerungen. Der sagt, dass die größten Krisen auch immer einhergehen mit den größten Opportunitäten. Ja, was er damit meint im Speziellen ist Folgendes, und zwar, wir sind oder bewegen uns jetzt in einer Ära, die mehr Herausforderungen mit sich bringt. Ja? Also das heißt, wir haben mehr Krisen, wir haben mehr Wandel insgesamt. Ja? Und es gibt unglaublich viele Populationen auf dem Planeten, die quasi Schutz als auch Wachstum benötigen. Ja? Also das heißt, Wachstum, um aus einer bitteren Armut, in der viele Menschen leben, herauszukommen. Ja? Und die Technologie, also Technologie allgemein gesprochen, in den richtigen Händen ermöglicht es Populationen, also ganzen Gesellschaften, beides, das heißt Schutz als auch Wachstum gleichermaßen zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, die Opportunität oder die Möglichkeit, die sich hier raus auch insbesondere für Afrika ergibt.
Nun haben ja viele Unternehmen im Bereich New Space ihre Satelliten auf die westliche Hemisphäre ausgerichtet. Planet Lab setzt einen starken Fokus auf den afrikanischen Kontinent. Warum haben Sie den Fokus dort gewählt?
Also es gibt im Wesentlichen zwei Gründe für unseren Fokus auf Afrika. Der erste ist, dass Afrika sehr viel stärker betroffen ist vom Klimawandel als viele andere Länder der Welt. Und dadurch ergibt sich natürlich ein gewisser Handlungsdruck. Der zweite Aspekt ist, dass die Informationen in Afrika sehr viel knapper sind. Das heißt, es gibt wenig Informationen im Vergleich darüber, wie Menschen leben oder wie Afrika mit dem Klimawandel überhaupt umgehen kann. Und in dieser Situation von knapper Information haben natürlich Satelliten einen sehr viel größeren Impact. Grundsätzlich erstmal ist es so, dass jedes Land der Erde vom Klimawandel betroffen ist, weil wir in einem globalen Ökosystem leben. Aber verschiedene Länder erfahren die Auswirkungen halt komplett unterschiedlich. Das heißt, die reichen Länder, ja, des globalen Nordens haben bereits heute eine resilientere Infrastruktur. Das ist zum Beispiel die Food-Systeme der reichen Länder, die sind heute schon resilient. Und Länder des globalen Nordens, die haben die Ressourcen, um sich sozusagen anzupassen. Ja? Das heißt, der Klimawandel trifft uns hier im globalen Norden sehr viel weniger. Arme Länder, und zu denen viele afrikanische Länder zählen, die sind erstens, wie ich schon sagte, sehr viel stärker betroffen vom Klimawandel und sie können mit den Folgen sehr viel schwerer umgehen. Das heißt, ihnen fehlen oft die Ressourcen zur Adaption und zur Anpassung, um beispielsweise mit Hitzewellen, Überschwemmungen und Ernteunfällen umzugehen. Und hier können natürlich Satellitendaten eine ungleich größere Rolle spielen. Und das am Ende sind einige der Gründe, warum wir uns auf Afrika fokussieren.
Dann haben Sie gerade die Ressourcen angesprochen. Die Frage nach Ressourcen, die könnte man ja aber auch auf Ihre Branche übertragen. Planet Lab ist ein amerikanisch-europäisches Unternehmen, hatten Sie gesagt. Nun wissen wir alle, wie wichtig es ist, dass bei einem Markteintritt in Afrika keine neuen Abhängigkeiten afrikanischer Staaten, ja auch gegenüber europäischen Satellitenunternehmen, aufgebaut werden sollten. Wie können Sie das sicherstellen?
Ja, also ich sage mal so, eine Welt ohne irgendwelche technologischen Abhängigkeiten, die ist heute nicht mehr vorstellbar. Wenn Sie sich mal überlegen, wie wir leben, also unser Wohlstand rührt zu großen Teilen aus dem Prinzip der Arbeitsteilung, ja. Und das heißt, wir können diesen schnellen technologischen Fortschritt überhaupt nur leisten, indem wir uns bewusst in Abhängigkeiten begeben von Unternehmen, also die global aufgestellt sind. Und in gewisser Weise ist es eine Gratwanderung hier. Auf der einen Seite kann Afrika von neuen Technologien unglaublich gut profitieren. Und zwar an dieser Stelle möchte ich da das Stichwort Leapfrogging einwerfen. Und zwar, das heißt, dass man, indem man alle anderen technologischen Evolutionen überspringt, dass man zu der neuesten Technologie springt und dort quasi dann die besten und optimalsten Ergebnisse erzielt. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Abhängigkeiten, die können dann wiederum so stark werden, dass man fast schon von Neokolonialismus sprechen kann. Ne? Ich glaube, es gibt einen goldenen Mittelweg, wo man afrikanischen Ländern das sogenannte Leapfrogging durch Technologietransfer ermöglichen kann, aber dabei nicht sozusagen die afrikanischen Länder in neue, ich sag mal jetzt, Abhängigkeiten bringt, die was mit Neokolonialismus zu tun haben, sondern indem man ihnen Zugang zu den Technologien gibt, aber auch natürlich die Freiheiten, frei zu wählen, wie sie diese weiterentwickeln sollen. Und das ist natürlich, oder ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, dass man auch immer ein Augenmerk auf das lokale Capacity Building legt. Das heißt, dass man nicht nur die Ergebnisse oder die Technologien als Endprodukt transferiert, sondern die gesamte Technologie, das heißt die gesamte Value Chain, dass afrikanische Länder halt wie jedes andere Land oder jede andere Gesellschaft in die Lage versetzt, dann diese Technologien auch weiterzuentwickeln in ihrer eigenen Geschwindigkeit und auch in ihren eigenen Freiheiten.
Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, geht gerade die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen zu Ende. Erstmals sollte der Global Stocktake, eine weltweite Bestandsaufnahme, vorgestellt werden. Seit 2021 werden die Umsetzung des Klimaabkommens von Paris und die gemeinsamen Fortschritte bei dieser Verwirklichung geprüft. Was erwarten Sie denn, wie die Klimakonferenz zu Ende geht im Kontext von Klima und Technologie? Und was bedeutet der erste Global Stocktake für die Weltraumindustrie?
Zunächst mal würde ich mir wünschen, dass der globale Norden eine Commitment oder eine Verpflichtung übernimmt, den klimagefährdeten Ländern des globalen Südens den Zugang zu den Technologien ermöglichen, die den klimagefährdeten Ländern auf ihrem Weg zu mehr Klimaresilienz unterstützen. Ne? Das beinhaltet natürlich, ich sage mal jetzt, Satellitendaten, aber insbesondere auch die nachgelagerten Technologien, also inklusive KI oder künstliche Intelligenz, um diese Daten dann effektiv nutzen zu können bei ihrer Transformation zu mehr Klimaresilienz. Ja. Als zweites hoffen wir auf eine generellere Einsicht, dass die Cost oder the cost of doing nothing um ein Vielfaches größer ist als die Kosten, zum Beispiel mehr Klimaresilienz aufzubauen.
Satellitendaten machen bestimmte Instrumente der Klimafinanzierung erst möglich. Stichwort Carbon Credit. Nun müssen wir das vielleicht mal kurz erklären. Carbon Credits, das versteht sich als Instrument zur Regulierung von Treibhausemissionen, also eine CO2-Emissionsquelle, wie zum Beispiel eine Fabrik oder ein Kraftwerk, erhält eine bestimmte Quote an Emissionsrechten. Und diese Quote entspricht dann einer Menge an Treibhausgasen, die die Quelle ausstoßen darf, eben ohne die Umwelt zu schädigen. Wenn eine Emissionsquelle weniger Treibhause ausstößt als ihr zugeschriebenes Kontingent, dann erhält sie Carbon Credits, die sie auf dem Markt dann weiterverkaufen kann. Wenn aber eine Emissionsquelle hingegen mehr Treibhausgase ausstößt, als ihr Kontingent zulässt, dann muss sie zusätzliche Credits kaufen, um eben diesen Überschuss auszugleichen. Herr Polak, wie blicken Sie denn da drauf?
Das ist eine sehr interessante Frage. Der kenianische Präsident Ruto hat bei einem Treffen in Berlin im April gesagt, Carbon Credits is the next big thing für Kenia. Und ich glaube, dass dieses Zitat bringt es auf den Punkt. Und zwar hat Afrika, insbesondere Afrika, die Möglichkeit hier über Carbon Credits eine völlig neue Einnahmequelle zu generieren. Und wie gesagt, und das kann einer der Stellschrauben sein, um große Teile der afrikanischen Bevölkerung aus der bitteren Armut zu befreien, der sie derzeit leben.
Nun gibt es in Katastrophenfällen in Deutschland, überhaupt in Europa, in der westlichen Welt entsprechende Versicherungen, meist Ernteausfallversicherungen, die in diesem Fall greifen. Wie sieht es denn damit in Afrika aus? Vor allem dann, wenn jetzt entsprechende Satellitendaten vorlägen, wären das Dokumente, die dann auch von Versicherungen anerkannt werden könnten?
In Afrika war das bisher überhaupt nicht möglich, war aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel fängt es schon dabei an, dass die Feldgrenzen gar nicht genau definiert sind. Das heißt, was will man denn eigentlich versichern, wenn man noch nicht mal weiß, wie groß oder wie das Feld genau aussieht? Ja? Und dann geht es weiter damit, nachzuweisen oder zu analysieren, was wird denn oder wurde denn auf dem Feld dann angebaut und so weiter. Und das alles in Kombination, das hat eigentlich dazu geführt, dass das für Versicherungen überhaupt nicht interessant war. Also der Administrationsaufwand für Policen, das ließ sich überhaupt nicht rechnen. Ja. Und Satellitendaten ändern an dieser Stelle zum Beispiel alles, also alle drei Kriterien. Ja. Und zwar das erste ist, Feldgrenzen kann man zum Beispiel mit Satellitendaten sehr genau verifizieren oder sogar bestimmen. Ja. Dann das zweite ist, Satellitendaten, die zeigen einem mit der entsprechenden KI, welche Feldfrüchte angebaut sind. Also das heißt, wie wird das Feld überhaupt bewirtschaftet oder auch sozusagen wurde es bewirtschaftet in der Vergangenheit. Ja? Und daraus kann man natürlich Ernteabschätzungen ableiten. Und dann das alles, also diese Satellitendaten mit diesen Informationen, die ich gerade genannt habe, in der Hand von Versicherungen, die können daraus eine gesamte Prozessierungskette bauen, die diesen Prozess automatisiert. Das heißt, die gesamte Policenerstellung ist oder kann automatisiert werden. Und dann, wenn es zu einem Ereignis kommt, das zu Ernteausfällen führt, zum Beispiel Dürre oder auch Überschwemmungen oder zu viel Regen oder sowas, dann kann auch über einen vollautomatisierten Prozess im Prinzip die Regulierung dieser Claims vonstatten gehen. Das heißt, plötzlich ist es möglich, Versicherungen anzubieten für Smallholder Farmers, also für diese kleinen Bauern, sodass ein Ernteausfall nicht direkt zu einer Hungersnot führt. Ja. Aber dann daraus ergibt sich auch ein zweiter Aspekt. Und zwar der zweite Aspekt ist, wie kann man, also wenn man jetzt zum Beispiel die Hungersnöte durch Ernteausfall verhindern kann durch eine Versicherung. Wie kann man denn zum Beispiel Bauern in die Lage versetzen, ihre Ernte zu verdoppeln zum Beispiel? Weil das wäre ja ein Weg, um Millionen von Menschen in Afrika aus bitterer Armut zu befreien. Ja? Um die Erträge zu verdoppeln, benötigt man Investitionen. Das heißt, die kleinen Bauern, die müssen Dünger kaufen, die müssen anderes oder auch mehr besseres, resilienteres Saatgut kaufen oder auch zum Beispiel in Bewässerungssysteme investieren. Und die meisten Bauern haben aber dieses Geld nicht. Ja? Aber um das zu ändern, sind wiederum Satellitendaten der Schlüssel. Das heißt, jetzt, wo Kleinbauern ihre Ernte, das heißt ihr Risiko, mit einer Versicherung absichern können, können Sie auf die gleiche Weise auch zum Beispiel Kredite absichern. Das heißt, man kann dem Kreditgeber als Bauer zum Beispiel nachweisen, was man mit dem Geld macht. Ja, das heißt, ich kaufe davon Dünger, ich bestelle mein Feld und das lässt sich ja mehr oder weniger direkt nachweisen über die Satellitendaten. Ja, und eine Ernteversicherung springt ein, wenn es zu einem unvorhergesehenen Ernteausfall kommt. Aber insgesamt, ja, ist das gesellschaftliche Potenzial dieses Zusammenspiels von Versicherungen und Entwicklungsbanken, beide mit gemeinnützigem Charakter, ist dieses Potenzial, hat das Potenzial, Menschen in Subsahara-Afrika aus der Armut zu befreien. Und dieses Potenzial, das ist einfach nur gigantisch. Ja. Drittens kommt noch hinzu, und da will ich nochmal zurückkommen auf Ihre Frage bezüglich der Abhängigkeiten. Ja. Es ergeben sich sekundär dazu auch Wachstumschancen für die lokale IT-Industrie. Das heißt, die IT-Industrie, lokal, also das heißt in den entsprechenden Ländern ist, die ist natürlich viel besser positioniert, um solche Dienste für Versicherungen oder auch für die Landwirte zu entwickeln. Und damit gibt es natürlich auch hier ein Wachstumspotenzial, das heißt bei der lokalen IT- und Softwareentwicklungsindustrie.
Welche Herausforderungen sehen Sie denn da sonst noch, die mit der Nutzung von Satellitendaten auf dem afrikanischen Kontinent verbunden sind? Stichwort staatliche Überwachung, Intransparenz, Datenschutz oder eben auch militärische Nutzung. Wie gehen Sie damit um?
Ja, also zunächst mal muss man ganz klar differenzieren verschiedene Arten von Satellitendaten. Und zwar die Satellitendaten, von denen ich spreche, das sind eigentlich alles Satellitendaten, die primär für die zivile Nutzung nutzbar oder zivile Nutzung entwickelt wurden und die sich für militärische Zwecke eigentlich nur sehr bedingt einsetzen lassen. Aber trotzdem gibt es hier natürlich sehr viele Herausforderungen, ne, die zu tun haben mit der Adaptation. Ja, also das heißt, es fängt erstmal an mit dem Bewusstsein. Und zwar das Bewusstsein, wie sehr satellitenbasierte Daten helfen können. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, also in Afrika, von Regierungen und so weiter, wie groß das Erstaunen manchmal ist über die Dinge, die man aus Satellitendaten ableiten kann. Ja. Das Zweite ist natürlich dann, hat zu tun mit den Fähigkeiten, mit der sogenannten Capacity, auf verschiedenen Ebenen. Und zwar die Daten alleine, die sind ja erstmal, sagen wir so, haben diese Informationen, aber mit diesen Daten umgehen zu können und so weiter, dafür braucht man natürlich verschiedene Voraussetzungen. Das heißt, man braucht eine bestimmte Infrastruktur, aber auch dann natürlich die entsprechenden Experten und Spezialisten. Ja. Und insofern ist natürlich ein Engagement, das in Afrika das Satellitendaten beinhaltet, muss natürlich auch immer verbunden sein mit dem Gedanken, wie baue ich die entsprechenden Kapazitäten, das heißt das Capacity Building vor Ort auf. Ja. Dann eine dritte Herausforderung, das hat zu tun mit dem Vertrauen und auch dem, ja, ich sage mal jetzt, Vertrauen, Trust, Transparenz und so weiter, ja. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Also das heißt, wir sind halt also überall oder in vielen Orten Afrikas sind wir in Diskussionen mit den Zivilregierungen. Aber in einigen Ländern hat das Militär immer ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, Satellitendaten in irgendeiner Weise zu verwenden. Ja. Und da merken wir dann schon, dass zum Beispiel das Militär dort ein sehr großes Misstrauen gegenüber diesen Satellitendaten hat. Ja. Und was dann manchmal schon dazu geführt hat, dass bestimmte Projekte nicht realisiert wurden, obwohl sie halt für die Zivilregierung unglaublichen Sinn gemacht hätten.
Martin Polak von Planet Labs war das. Anfang des neuen Jahres wird es dann einen zweiten Teil dieser Folge geben, in dem wir mit einer afrikanischen Expertin über die Chancen sprechen, die innovative Technologien für die Bekämpfung des Klimawandels ermöglichen und worin ihrer Meinung nach die Herausforderungen für die global gerechte Umsetzung liegen. Und das war die letzte Ausgabe unserer Podcast-Reihe für dieses Jahr. Im Namen des gesamten Global Perspectives Teams bedanke ich mich für Ihr Interesse an unseren Themen auch in diesem Jahr und verweise auf weiterführende Infos, Videos und Studien auf unsere Webseite globalperspectives.org. Frohe Feiertage und ein gesundes Neues wünschen wir Ihnen. Alles Gute.
The Africa Roundtable. This podcast is a production of the Global Perspectives Initiative.